Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Praktisch-Theologisch-Kirche. Nicht nur eine neue Folge, sondern auch eine neue Staffel. Und mir gegenüber sitzt Kaya Kaiser. Hallo Kaya.
Hi.
Wir nehmen uns jetzt für ein paar Folgen Zeit, um auf einen Vortrag zurückzuschauen, den Michael Herbst mit ein paar anderen halten wollte. Aber es kam nicht ganz so wie geplant. Kaya, was war passiert?
Ursprünglich sollte Michael diesen Vortrag zusammen mit Patrick Toteras und Maike Ritzer. Zusammen halten auf dem Willow-Kongress, dem Leitungskongress, der ungefähr alle 2 Jahre so stattgefunden hat jetzt in den letzten Jahren, um zusammen ja, sich gerade im christlichen Bereich auszutauschen, wie da Leitung aussehen kann. Und dann gab es diesen Kongress, aber leider ohne Michael Herbst, weil der es vorgezogen hat, krank auf dem Bett zu liegen und das aus der Ferne zu beobachten. Und Maike Ritzer und Patrick Toteras haben den Vortrag dann vertretungsweise alleine wunderbar gehalten und da sehr begeistert mit dem, was da alles ja, erforscht wurde und dargestellt wurde. Genau. Und weil wir das so spannend fanden, haben wir nochmal mit den dreien geredet und konnten da jetzt was für euch, die ihr uns zuhört, ganz exklusiv herausholen. Die haben sich nämlich nochmal hingesetzt und tatsächlich zu dritt diesen Vortrag aufgenommen.
Mhm. Also zusammengesetzt heißt, sie haben sich übers Internet zusammengesetzt und haben dann für uns diesen Vortrag nochmal eingeredet.
Und der Vortrag heißt?
Aufblühende Gemeinden. Damit wünschen wir euch viel Freude beim Hören. Und nächste Woche setzen wir uns dann zusammen mit Michael hin und sprechen über den Vortrag. Viel Freude beim Hören und bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Ciao.
Stellt euch vor, eine tragische Liebe, eine glückliche Ehe, ein Familienkonflikt und ein Todesfall. Alle beginnen mit Menschen, die einander lieben. Und die doch auf ihre ganz eigene Weise scheitern oder glücklich werden. Und über all dem steht der berühmte Satz von Leo Tolstoi, mit dem er seinen großen Roman Anna Karenina eröffnet. Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich. Jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich. Ich habe das gelesen und dachte, stimmt, glückliche Familien haben erstaunlich ähnliche Talente. Sie können sagen, wir gehen in 5 Minuten und meinen tatsächlich 5 Minuten. Und sie führen beim Frühstück keine Grundsatzdebatte, weil ein Messer falsch in der Schublade liegt. Unglückliche Familien dagegen sind kreativ. Da sagt einer, ist schon gut und jeder weiß, gar nichts ist gut. Tolstoi hätte dafür heute keine Romane schreiben müssen, ein Familien-WhatsApp-Chat reicht. Aus dem berühmten Tolstoi-Zitat haben Wissenschaftler etwas abgeleitet, das sogenannte Anna-Karenina-Prinzip. Komplexe Systeme funktionieren nur und wirklich nur, wenn viele Einzelheiten stimmen und miteinander harmonieren. Aber zum Scheitern reicht ein einziger Fehler. Kurz gesagt, für ein gelungenes Familienfest braucht es 23 Dinge, fürs Drama nur eine WhatsApp-Nachricht. Übrigens, Gemeinden sind sehr komplexe Systeme. Gilt es auch für das menschliche Glück? Dann könnten wir für das gute Leben eine Art Checkliste aufstellen. Genügend Schlaf, viel Sport, Übungen in Achtsamkeit, ausreichend Vitamin D, und am Ende noch eine App, die uns sagt, ob wir heute der Perfektion einen Schritt näher kamen. Aber so ist es ja nicht. Wenn wir von Glück reden, meinen wir mehr als Glücksgefühle, sondern die Qualität des ganzen Lebens, ein Leben, das sich lohnt, Wohlbefinden im weitesten Sinne, Zufriedenheit und Sinn, Aufgaben, die uns erfüllen, Beziehungen, und zwar eher glückliche als unglückliche. Seit vielen Jahren forschen Wissenschaftler an der Universität Harvard genau darüber. Die Harvard Study of Adult Development begleitet seit 1938 über 700 Menschen und später auch deren Kinder und zeichnet ihre Lebenslinien nach. Seit über 70 Jahren forschen sie an der Frage, welche Bedingungen braucht es für ein glückliches, ein gutes Leben? Die Harvard-Forschenden kommen zu einem Ergebnis, das einen kurz schlucken lässt. Geld, Status, gute Startbedingungen, eine ungewöhnliche Karriere, das alles ist kein Garant für ein gutes Leben. Was die Glücklicheren von den weniger Glücklicheren unterscheidet, ist nicht der Abschluss an der Elite-Uni oder der Kontostand, sondern eine wesentliche Zutat: gute Beziehungen. Menschen, die wirklich da sind, Bindungen, die tragen, Freunde, die nicht nur am Geburtstag gratulieren, sondern da sind, wenn ich um 2 Uhr nachts jemanden zum Reden brauche. Das wirkt jetzt fast zu einfach, nicht wahr? Gute Beziehungen, wirklich? Braucht der Mensch tatsächlich nicht mehr als Luft und Liebe? Ja, so gilt für uns Menschen vom ersten Tag an. Gute Beziehungen sind zentral und nein, das ist keine romantische Kalenderspruchnummer. Und manchmal ist der erste Schritt ins gelingende Leben nicht noch mehr schaffen, sondern jemanden an sich heranlassen und sich von Gott ansprechen lassen. Hier beginnt alles. Nicht beim perfekten Lebenslauf, sondern bei der einen Frage: Wer hält mich, wenn ich nicht mehr glänze? Wer kennt meinen Namen, wenn ich mich selbst verliere? Und wer liebt mich so, dass ich immer wieder aufstehen kann? Halten wir fest. Die Hauptzutat für ein glückliches, ein gutes Leben sind gute Beziehungen. Wenn wir das verstanden haben, dann weist uns die Forschung auf weitere Zutaten für ein glücklicheres Leben hin. Die Ergebnisse sind gut begründet und vielfach bestätigt. Es sind die Big Five des menschlichen Glücks. Eine sozialwissenschaftliche Variante der biblischen Seligpreisungen. Erstens, macht Geld glücklich? Ja, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Wenn die Grundbedürfnisse gedeckt sind, gilt das Gesetz des abnehmenden Ertrags. Jeder zusätzliche Euro kitzelt weniger Glück heraus als der vorige. Oder geistlich übersetzt, Geld ist ein guter Diener, aber ein miserabler Messias. Es kann beruhigen, aber es kann nicht erlösen. Zweitens, wie ist es mit der Arbeit? Es ist ein großer Unterschied, ob unsere tägliche Arbeit notwendiges Übel ist oder gewählte Berufung. Wer sich Tag für Tag ins Büro, ins Gemeindehaus, in die Fabrik, ins Geschäft oder an den Wickeltisch schleppt, für einen Job, der zwar monatlich das Konto erfreut, aber nicht das Herz, der lebt unzufriedener als jene, die gern einen großen Teil ihres Tages mit der Arbeit verbringen, auch wenn längst nicht jede Aufgabe Begeisterung auslöst. Und drittens, sind Menschen jeden Alters gleich glücklich? Nein. Die Forschung beobachtet weltweit eine U-Kurve. Jüngere und Ältere berichten im Schnitt höhere Zufriedenheit, während die mittleren Jahre bis etwa 50 eher das Tal sind. Die Lebensphase, in der man gleichzeitig Eltern, Kind seiner Eltern, Leistungsträger, Beziehungspartner, Reparaturbetrieb und Sinnsucher in einer Person sein soll. Das ist hart. Vorher und hinterher geht's besser. Beunruhigend ist freilich, in vielen westlichen Ländern flacht die Kurve vorne ab. Jüngere Kohorten werden unglücklicher. Vielleicht, weil sie alles haben sollen, außer Ruhe. Und weil ständig jemand ruft, du könntest noch viel mehr aus dir machen. Übrigens, das Evangelium ruft anders. Viertens, ist Glück nur Genetik, also Schicksal? Nein, grob gesagt, ein Teil ist gesetzt. Oft wird von rund 50% genetischer Prägung gesprochen. Ein kleinerer Teil hängt mit unseren Lebensumständen zusammen, ca. 10%. Und ein überraschend großer Teil, etwa 40%, ist beeinflussbar, zum Beispiel durch zielgerichtetes Verhalten. Das ist jetzt keine Moralkeule, streng dich halt an, sondern es macht Hoffnung, es gibt Spielraum. Du bist nicht bloß Opfer deiner Prägung, Veränderung ist möglich, Schritt für Schritt. Nicht als Selbstoptimierung, sondern als Weg ins Leben. Und fünftens, sind religiöse Menschen glücklicher? Viele Studien sagen, ja, besonders bei Dimensionen wie Lebenssinn, Zufriedenheit, innere Orientierung. Häufig zeigt sich ein Zusammenhang von Zufriedenheit und Gottesdienstbesuch und darüber hinaus mit anderen Dimensionen gelebten Glaubens. Oder ganz schlicht, wo Menschen regelmäßig daran erinnert werden, dass sie mehr sind als ihre Leistung. Wo Menschen erfahren, dass sie in allem, was ihnen widerfährt, selbst im Sturm, doch getragen und geborgen sind. Wo das alles in einer Gemeinschaft erlebt wird, dort wächst oft etwas, das man nicht kaufen kann. Sinn, Trost, Hoffnung, Zugehörigkeit, sogar Glück. Warum sind also manche Menschen glücklicher als andere? Aus der Forschung wissen wir, eine grundlegende finanzielle Absicherung ist sicher von Vorteil. Wichtiger sind aber Sinn, gelebter Glaube und Beziehungen. Die Big Five zeigen, was das glückliche Leben vom unglücklichen unterscheidet. Was zählt, wenn für das Essen auf dem Tisch und für das Dach über dem Kopf gesorgt ist? Das ist das Anna Karenina-Prinzip des menschlichen Glücks. Tolstoi sprach von Familien, also kleineren Gemeinschaften. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und fragen, funktioniert das Prinzip auch jenseits des Esstischs und der Familien-WhatsApp-Gruppe? Gilt das Anna-Karenina-Prinzip auch in der Kirche für christliche Gemeinden? Welche Bedingungen, welche Big Five braucht es dann für eine glückliche Gemeinde? Eine Gemeinde, die aufblüht. Was macht eine Gemeinde zu einem Ort, an dem Menschen zu Jesus finden, getragen werden und sich herausfordern lassen, auch dann, wenn das Leben nicht glänzt? Genau hier setzt die Forschung an unserem Institut über aufblühende Gemeinden an.
Von blühenden Gemeinden reden wir erstaunlich selten. Unsere Zunge ist ein bisschen schwer geworden, sobald es nach Aufbruch klingt. Zu euphorisch, zu nostalgisch, klingt es zu sehr nach der Zeit, als man noch Ressourcen hatte, um Wachstumsziele zu formulieren und zu große Erwartungen auszusprechen, ohne dabei sofort ein schlechtes Gewissen zu bekommen. Wir kennen die Bilder noch. Damals, als die Konfi-Gruppen so groß waren, dass man für das Gruppenfoto einen Weitwinkel brauchte. Und heute ist das Foto leicht vergilbt. Damals, als eine gelungene Evangelisation in einer großen Halle noch halbwegs funktionierte und sogar Aufsehen erregte. Damals, als man das neueste Gemeindeaufbauprogramm durch die Gemeinde gezogen hat und hoffte, neue Formate bringen neue Menschen. Auch heute gibt es noch die Enthusiasten. Gebetshaus-Vibes, hippe Missionare, Leute mit leuchtenden Augen und Kalendern voller Ideen. Die Frage ist, wie bleiben wir gemeinsam hoffnungsvoll und nüchtern, ohne kalt zu werden? Vielerorts reagiert in den deutschsprachigen Kirchen und Gemeinden ein Narrativ des Mangels, äußerer Mangel und innerer Mangel. Wir schauen wie die Jünger auf die 5 Brote und 2 Fische und kratzen uns etwas ungläubig am Kopf. Deutlicher kann der Mangel doch kaum am Tisch liegen. Die Versuchung ist alt und sehr modern zugleich. Lieber gar nicht anfangen. Es lieber gar nicht versuchen. Denn was wir auch zusammenkratzen, es reicht nicht. Und vergeblicher Einsatz angesichts übergroßer Aufgaben ist frustrierend. Mangel kennen wir. Das Unglück hat viele Gesichter. Die Kirche verliert an Bedeutung, an Leuten, an Geld und manchmal auch an Nerven. Und irgendwann passiert es leise, aber spürbar. Man zieht sich von Aufgaben zurück und am Ende leider auch voneinander. Und Mangel kennen wir auch persönlich. Meine Zeit reicht nicht. Im Team stimmt's nicht. Oder die Aufgabe überfordert mich. Oder was wir auch versuchen, in dieser Gemeinde ist nichts zu bewegen. Das ist real und es darf gesagt werden. Doch Achtung, das ist nur das halbe Bild. Denn es gibt blühende Gemeinden, mitten in der religiös-säkularen Konkurrenzkrise. Woran merken wir das? An Signalen, die nicht ins Mangel-Narrativ passen und darum leicht übersehen werden. Viele Beobachtungen deuten darauf hin, dass Gen Z religiöse Fragen neu stellt. Vielleicht nicht flächendeckend, aber auffällig. Oder da ist eine periphere Landgemeinde mit schrumpfenden Zahlen. Und die haben den Mangel-Dreiklang. Angst vor Verlust von Gebäude, Gottesdienst, Pfarrperson. Und dann? Älteste leiten Gottesdienste ohne Pfarrpersonen und die Gemeinde nimmt es fröhlich an. Es gibt einen wöchentlichen Kaffeetreff, einen Proberaum für eine Jugendband und einen Erzählgottesdienst, der Versöhnungsgeschichten sammelt. Oder Da ist eine Gemeinde, die hat sich von der Idee verabschiedet, dass die Pfarrerin den Gottesdienst hält. Dort ist es so, ein Team gestaltet die gemeinsame Feier. Verschiedene Stile wechseln sich ab. Orgel, TC und Worship. Segensstationen sind normal. Oder da ist eine Geflüchtetengemeinschaft. Menschen mit unsicherem Aufenthaltsrecht, mit Trauma und Sprachbarrieren. Und mittendrin eine Gemeinde, die nicht zuerst Programm liefert, sondern Heilungsgebete, Rechtsberatung mit Partnern, Sprachkurse, Gemeinschaft. Da ist eine Gemeinde, die eines ihrer Kirchgebäude verkauft, um ganz für die Menschen da sein zu können und nicht ihre Tagesordnung von Bauerngelegenheiten überfordern zu lassen. Blühen heißt nicht, alles wird groß. Blühen heißt, Leben wird sichtbar. Und darum sind sich die glücklichen Gemeinden auch ähnlich, obwohl sie sonst so unterschiedlich sind. Wie Blühen jetzt konkret aussieht, das sehen wir bei Gemeinden, die groß und gut ausgestattet sind. Da pflegt man aus Überzeugung eine herzliche Willkommenskultur. Namen werden gelernt und nicht nur Zahlen addiert. Es gibt Teamstrukturen. Teams übernehmen gemeinsam Verantwortung, dürfen etwas ausprobieren und nicht nur Aufgaben abarbeiten. Es gibt Streit, ja, auch hier gibt es Streit, aber Konflikte werden schnell und fair geklärt. Das könnte zum Beispiel eine lebendige Großstadtgemeinde sein, mit einer Profiband und der City-Diakonie. Und dennoch spürt die Studentin, die hier ganz neu ist, hier werde ich wirklich gesehen. Das sehen wir auch in Gemeinden, die klein und knapp ausgestattet sind. Die Menschen hier sind vielleicht auch älter, aber verlässliche Fürbitte, Nachbarschaftshilfe und geteiltes Brot nach dem Gottesdienst schaffen ein warmes Gemeinschaftsgefühl. Ein klarer, einfacher Wochenrhythmus wie Hauskreis, Besuchsdienst und offene Kirche macht alles zugänglich und vertraut. Zum Beispiel könnte eine kleine Dorfgemeinde mit 40 Menschen eine Telefonkette der Hoffnung haben, die niemanden in Not übersieht, sowie eine liebevoll gestaltete wöchentliche Leseecke für Kinder im Gemeindehaus. Alle Altersgruppen sollen ja miteinander verbunden werden. Blühen ist nicht zuerst eine Frage der Größe. Blühen ist eine Frage von Beziehung, von Rhythmus und Geistkraft und gelebter Hoffnung. Geistlich gesprochen bewegen wir uns hier zwischen Herrlichkeit und Stillstand. Geistlich geht es darum, nicht vom kirchlichen Pferd zu fallen, weder nach rechts noch nach links. Also keine Theologie der Herrlichkeit. Wenn Vitalität, Wirkung und Zahlen zum Beweis unseres Glaubens werden, verlieren wir den Blick für Gottes Wirken im Kleinen und Schwachen. Das Kreuz lehrt, Gott handelt oft gegen den Augenschein. Verborgen, gegenwärtig, still und heilsam. Darum, wir feiern das Gelingende, ohne es zu vergötzen. Und wir rechnen mit Gottes Gegenwart auch dort, wo es mühsam, klein und wahrhaftig armselig wirkt. Aber auch keine Theologie des gepflegten Stillstands. Aus Angst blockieren wir sonst jeden Versuch, Dinge neu zu ordnen. Freche Ideen ausprobieren, neue Formen nicht nur dulden, sondern fördern. Wer Misserfolg für den Normalfall erklärt und Veränderung als Bedrohung empfindet, wird gelähmt und mutlos. Biblische Hoffnung sieht aber anders aus. Sie ist risikoaffin, tapfer, entspannt bei Fehlern, dankbar, wenn etwas klappt. Und sie wagt etwas, tut Neues, gestaltet und baut um. Beten, prüfen, planen, sehen. Und Unterlassung ist nicht automatisch demütiger als mutiges Handeln. Hier wagen wir eine erste Skizze, mit Bleistift noch nicht in Tinte. Blühen ist kein Kitsch. Blühen ist auch nicht, wir machen jetzt mal Wachstum. Blühen ist vielmehr, Leben wird sichtbar. Menschen werden freier. Beziehungen werden wärmer, Aufgaben werden leichter, Hoffnung wird ansteckend. Und plötzlich merkt man, es hat schon angefangen. Wir wollen euch 6 Felder vorstellen, an denen man das Blühen einer Gemeinschaft erkennt. Und auch das ist ein Forschungsergebnis aus Harvard. Erstens, Menschen blühen und Gemeinschaft blüht mit. Gute Gemeinschaft entsteht unter anderem, wenn Einzelne in der Gemeinschaft aufblühen. Oder einfacher, Gemeinde ist kein Topf, in den Menschen hineingestopft werden, sondern ein Garten, in dem Menschen wachsen dürfen. Wenn Einzelne reifen, auftauen, Mut fassen, Verantwortung entdecken, dann verändert sich das Ganze. Nicht schlagartig, aber spürbar. Zweitens, Beziehungen werden gut, nicht perfekt. Noch wichtiger als Programme sind gute Beziehungen, die jede und jeder in der Gemeinschaft genießen sollte. Respekt, Zugehörigkeit und beizutragen. Blühende Gemeinschaft erkennt man daran, dass Menschen nicht nur dabei sind, sondern gesehen werden. Und dass man Konflikte nicht mit einem frommen Lächeln unter den Teppich betet, sondern klärt. Ehrlich, fair und zeitnah. Drittens, Leitung dient, statt zu dominieren oder zu verschwinden. Gute Leitungspersonen bringen Fähigkeiten mit, aber vor allem Charakter. Klarheit ohne Härte, Wärme ohne Kitsch, Mut ohne Größenwahn. Sie kümmern sich um Einzelne und um das Ganze. Sie halten den Raum offen, sie setzen aber auch Grenzen. Sie machen Teams groß und nicht sich selbst. Unersetzlich. Und sie haben diese seltene Gabe, Dinge nicht komplizierter zu machen, als sie ohnehin schon sind. Viertens, Strukturen helfen, statt nur zu beschäftigen. Strukturen und Praktiken sollen Beziehungen und gemeinsames Tun fördern. Sie sollen Mission tragen, nicht nur Akten. Blühen zeigt sich. An hilfreichen Routinen zum Beispiel, an klaren Absprachen, an einfachen Abläufen, an der Freiheit, Überlebtes loszulassen und Neues aufzubauen. Denn schlechte Strukturen produzieren nicht Ordnung, sondern Müdigkeit. Fünftens, Menschen sind gerne da und neue finden hinein. Blühende Gemeinschaft erkennt man daran, dass Menschen sagen, ich komme gern. Und dass Neue nicht erst nach 3 Monaten herausfinden, wie man hier mitmachen darf. Willkommenskultur heißt Namen lernen, Wege erklären, Fragen zulassen, Anschluss ermöglichen. Nicht schön, dass Sie da sind, hier ist unser Beitrittsformular. Sechstens, die Gemeinschaft hat einen Zweck, der größer ist als sie selbst. Eine gute Gemeinschaft erfüllt einen höheren Zweck. Sie trägt dazu bei, dass die Welt ein besserer Ort wird. Konkret, vor Ort, spürbar. Mission ist nicht das Sahnehäubchen für besonders Engagierte. Mission ist der Grund, warum diese Gemeinschaft mehr ist als ein religiöser Stammtisch. Gemeinschaft blüht, wenn sie gemeinsam mehr bewirkt als die Summe der Einzelnen. Und jeder und jeder merkt, ich werde gebraucht. Das ist es, was wir allen ans Herz legen wollen. Es lohnt sich und es ist richtig, auf Gemeinde als lokal erfahrbare Gemeinschaft zu setzen. So eine Gemeinde in der Nähe, die feiert, lehrt, lernt, hilft, lässt Menschen im Glauben und im Leben aufblühen. Und nur durch eine solche greifbare Gemeinschaft verändert sich auch das gesellschaftliche Umfeld. Die Pointe ist, eine erreichbare, zugängliche, öffentliche Gemeinschaft in der Nähe. Sichtbar heißt, man kann sie sehen, hören, riechen und manchmal sogar schmecken. Größe ist kein Qualitätsmaß. Was groß ist, ist nicht automatisch besonders geistlich. Was klein ist, ist nicht sofort auch kuschelig. Es gibt müde Megas und putzmuntere Minis. Und umgekehrt. Entscheidend ist Leben, nicht Litermaß. Da ist zum Beispiel die Hauskirche mit 10 Leuten, die die Stadt im Gebet tragen. Oder die große Gemeinde, die gelernt hat, zuzuhören, im Viertel. Beides kann blühen. Gemeinde wächst in dem Boden, den sie nur einmal hat. Darum sieht Treue in Wien anders aus als in Weitra. Und das ist kein Zufall. Und Unterschiedlichkeit ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Wir hören auf Gott und wir hören auf unsere besondere und einmalige Umgebung, unseren Kiez, unser Dorf. Und in diesem zweifachen Hören kommen wir miteinander auf Ideen und erkennen, wozu uns Christus gerade hier und jetzt ruft und in die Pflicht nimmt. Das kann in einem Dorf bedeuten, zu helfen, dass Menschen einander kennen und helfen. Man bringt Suppe und Neuigkeiten und lädt wöchentlich ins Dorfcafé ein. Das kann in einer Stadt dazu führen, Brücken zu mehr Vielfalt zu bauen. Man lernt Namen in 5 Sprachen. Das kann in einer Kleinstadt motivieren, endlich wieder vor Ort einen Treffpunkt für Kinder und Jugendliche zu schaffen, mit ihnen zu essen, zu spielen, zu beten und ihre Potenziale freizusetzen. Eine kirchenpolitische Anmerkung sei hier gestattet. Wenn lokales, geistliches Leben nicht gestärkt wird, zerstören Großgemeinden die Sendung der Gemeinde.
wie erforschen wir das alles nun theologisch? Also, ich habe jetzt richtig Spaß, ich könnte glatt sagen, es macht mich glücklich, euch mit einem soliden Kapitel Theologie zu unterhalten. Ja, ihr habt es schon richtig gehört, unterhalten. Ich glaube nämlich ernsthaft, dass Theologie nicht nur wichtig ist, sondern glücklich macht. Also vielleicht nicht jede Theologie, aber schon die vom Luther Martin. Wetten das? Also ich wette meine 13-teilige Luther-Ausgabe, meine 70-bändige Karl-May-Ausgabe aber sicher nicht, dass ihr Freude daran habt. Los geht's. Es geht um Gemeinde, Glauben und Glück. Glückliche Gemeinden, was ist das also? Wir haben ja schon einiges von Patrick darüber gehört. Jetzt ganz knapp zum Mitschreiben. Der Luther war der Meinung, das Wesentliche über glückliche Gemeinden wüsste jedes 7-jährige Kind. Was also wissen Leon und Sophia in der 2. Klasse? Naja, meint der Luther, was man unter einer Gemeinde versteht. Nämlich? Nun, Gemeinde, das sind die Schäflein, die ihres Hirten Stimme hören. Also, das ist jetzt nicht so ganz die Sprache von Leon und Sophia 2026. Versuchen wir also eine Übersetzung. Was ist eine lebendige Gemeinde? Das sind die, deren täglicher Influencer in allen Dingen des Lebens Jesus ist. Der Freund und Bruder, der Wegbereiter, Beschützer, der Heiler und liebevoller Mentor, der Zuflucht bietet, auch an den schlimmsten Tagen. Gemeinde, das sind einfach Menschen, die auf ihn hören und hinter ihm herlaufen, und zwar gemeinsam. Okay, für Luther und Co. war es wichtig, Marie Kondo-mäßig im kirchlichen Kleiderschrank aufzuräumen und nur das wirklich Nötigste zu behalten. Und wenn es hart auf hart kommt, braucht eine Gemeinde nicht mehr als das. Sie muss zusammenkommen, um auf Jesus zu hören. Jesus hat aber ganz eigenwillige Ideen, wo er sich finden lässt. In der Gemeinschaft seiner Leute, das ist ja mal klar. Aber wie bringt er sich da zu Gehör? Das tut er gewiss durch Worte. Worte der Bibel abgelauscht, manchmal auch abgerungen. Worte, die unser Leben deuten. Worte, die Gnade zusprechen. Worte, die mal trösten, mal aufrütteln. Worte, die Aufträge verteilen. Worte also. Okay. Aber dann spricht er zu uns auch durch Handlungen, besondere Handlungen, durch Taufe und Abendmahl. Er sagt bei der Taufe, du bist mein geliebtes Kind, für jetzt, für immer und ewig. Und ihr Getauften, ihr seid untereinander Kinder einer göttlichen Familie, Schwestern und Brüder. In aller Unterschiedlichkeit, in guten und in schweren Zeiten, Familie, Geschwister, Weggefährten. Es ist ja nicht gut, wenn der gläubige Mensch allein ist. Und er sagt beim Abendmahl, so schenke ich mich, euch. Ich verbinde mich durch Brot und Wein mit euch. Und zugleich verbinde ich euch untereinander. Im Mahl empfangt ihr meinen Leib, im Mahl werdet ihr mein Leib. Und dann sagt der Luther, so entsteht Gemeinde. Worte und Wasser, Brot und Wein. Irdisch und unscheinbar, so wie das Kind in der Krippe, so macht Gott das. Wenn ihr wollt, dass es bei euch eine lebendige Gemeinde geben soll, dann ist nichts wichtiger als das. Wenn ihr wollt, dass euer Glaube euch glücklich macht, dann dürft ihr da nicht fehlen. Das ist das Unverzichtbare. Wofür ihr zuerst sorgen müsst, vor Gebäuden und Stellen. Und wenn es knapp wird mit Geld und Personal, dann ist das das Einzige, auf das ihr nie verzichten dürft. Und wenn die Leute keinen Bock mehr auf Religion haben, dann müssen sie das erleben, wie Jesus in eurer Mitte ist, mit euch redet und euer Herz anrührt, euch tröstet und zurechtbringt, euch zusammenführt und aussendet. Was singt der Luther so trotzig? Ein feste Burg ist unser Gott. Und dann auch, nehmen Sie den Leib, gut er, Kind und Weib, lass fahren dahin, Sie haben kein Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben. Heute müsste es wohl heißen, nehmen Sie uns Pfarrstelle, Gebäude, Kirchensteuer, Privilegien, lass fahren dahin, Sie haben keinen Gewinn. Jesus muss uns doch bleiben. Sein Wort, das Mahl, die Taufe, die Gemeinschaft. Treffen wir uns halt zu zehnt in einer Wohnung, lesen, loben, feiern das Mahl, beten für unseren Ort und planen, wie wir nächste Woche im Auftrag des Herrn unterwegs sein können. Aber egal, wie es um uns steht, es geht nur so. Wollt ihr eine lebendige Gemeinde sein, dann sucht gemeinsam euer Glück bei Jesus. Hört, was er sagt. Macht aus der guten Nachricht kein moralisches Gesetz. Verbiegt das Evangelium nicht. Dass er wurde wie einer von uns und unsere Lasten ans Kreuz trug, dass er den Tod bezwang, uns ewiges Leben zusagt, dass er alles, alles neu macht. Und wenn die Welt voll Teufel wäre, darum geht es. Darin liegt auch die Quelle der Erneuerung, dass es uns und andere wieder berührt, erschüttert, auf die Beine stellt und den Kopf klärt. Und solange es nicht so ist, liegen wir ihm in den Ohren, dass er uns wieder lebendig macht und klopfen wieder und wieder genau da an und machen es mit allem Einsatz unserer Liebe den Menschen um uns herum zugänglich. Egal, was wir sonst noch tun, egal, wozu uns künftig die Kräfte fehlen, dafür sollen die Leute uns kennen. Das sind die, die hinter Jesus herlaufen. Das ist es, was Kirche zu Kirche macht. Wo das geschieht, blüht das Leben auf. Wie macht der Glaube Leon und Sophie glücklich? Wie macht er Gemeinden auf die immer selbe Weise glücklich? Nun, indem die gute Nachricht ihre Wirkungen entfaltet, indem Jesus etwas unter uns aufblühen lässt, was es ohne ihn nicht gäbe. Unser englischer Kollege Michael Moyner hat diese Zeichen einer lebendigen Kirche als vierfache Beziehung bezeichnet. Beziehungen machen glücklich, sagt die Forschung, und aufblühende Gemeinden haben vier starke Beziehungen. Die erste nach oben, auf Gott hören und ihm antworten, das ist das eine. Es ist ja unser Vorrecht und unsere Freude, dass der Himmel nicht stumm ist. Jesus redet mit uns. Wir lesen die Bibel und der Geist schreibt seinen Trost in das verwundete Herz. Der Geist rüttelt uns auf, wenn wir wieder einmal den Kurs verloren haben. Und dann trägt er unsere armseligen Gebete vor den Thron Gottes. Und der Himmel jubelt, wenn wir Lob singen. Tränen werden vergossen, wenn wir klagen. Glücklicher Glaube, lebendige Gemeinde, die Beziehung nach oben vibriert, der Kanal ist offen. In der Kathedrale, im Wohnzimmer, im dunkelsten Loch. Die zweite Beziehung nach innen. Wir hörten es schon, Jesus verbindet uns auch untereinander, macht uns zu Schwestern und Brüdern, uns so sehr verschiedene. Verschiedenheit bleibt, Reibungspunkte gibt es noch und noch. Aber wir lernen, beieinander zu bleiben, uns zu ertragen, auch einander zu vergeben. Familie ist kein Ponyhof, die glückliche Gemeinde auch nicht. Und wir geben uns ein stilles Versprechen. Wir lassen einander nicht im Stich. Wir kommen, wenn die Gemeinde sich sammelt. Blühende Gemeinden erkennt man auch daran, dass Menschen sagen, wir sind gerne Gemeinde. Welch ein Glück, in einer Gemeinde zu leben. Wir wollen auch nicht irgendwie betreut werden, als ob Gemeinde so etwas wäre wie betreutes Wohnen für Getaufte. Wir bringen ein, was Gott uns an Gaben gab. Euros und Lasagne, Lust am Singen und Begeisterung für kaputte Heizungen, ein gutes Ohr für Kranke, Spiele für Teenies, eine Gitarre, die mit G, D, A und E den Herrn lobpreisen kann. Und dann drittens nach außen. Wir bleiben nicht für uns. Wir freuen uns an der Wärme der Gemeinschaft, aber nicht am Mief derer, die immer nur für sich sind. Wir laden ein und wir gehen raus. Wir feiern so, dass Menschen hinzukommen können und sich wohlfühlen. Für unsere Gäste nur das Beste. Wir bringen Geflüchtete unter und ihnen Deutsch bei. Wir versammeln die Einsamen und verwöhnen sie mit Kaffee, Musik, Geschichten und froher Botschaft. Wir robben mit Kindern durch den Wald, und bringen den königlichen Rangern bei, was es heißt, Jesus zu folgen. Wir merken, wow, missionarisch unterwegs sein ist anstrengend und macht glücklich. Und mit den anderen Gemeinden stimmen wir uns ab. Wer macht was? Und was machen wir zusammen? Apropos andere Gemeinden. Da gibt es noch die vierte Beziehung, nach unten oder besser untereinander. So wie hier bei Willow, wo wir beieinander sind, die lutherischen und die römischen, die Husumer und die Dessauer, die Schwarz-Gelben und die Rot-Blauen, die Täufer und die Charismatiker. Selbst Reformierte soll man schon gesehen haben. Und wir sind so verschieden. Aber genau das feiern wir. Genau das feiern wir. Denn jedem hat Gott eine andere Seite seines Wesens kundgetan. Uns miteinander aber eint der eine Jesus. Das Kreuz und Ostern, die Hoffnung, dass er alles neu macht. Glaube, Liebe, Hoffnung. Dann lass doch die einen Säuglinge taufen, die anderen lateinisch singen, die dritten die Arme zum Beten heben, die vierten knien, die fünften aus dem Gotteslob und die sechsten aus Feiert Jesus singen. Nur hinter Jesus her. Nur auf ihn allein hoffen, das zählt. Lebendige Gemeinden lieben nicht nur sich. Sie werden auch zur größeren Familie hingezogen, auch wenn es anstrengend ist. Aber wir lassen uns nicht mehr auseinanderbringen. Und nächste Woche rufen wir mal an und fragen, ob wir nicht mal zusammen reden, beten, etwas klären, etwas gemeinsam tun könnten. Versprochen? Okay. Das geht noch besser, versprochen. Bleibt nur noch eins. Wo ist all das andere, das unsere Debatten so bestimmt, so beherrscht, dass nichts anderes mehr Platz hat, dass unsere Existenz als Gemeinde auf dem Spiel steht? Wo ist das andere? Die Kirchenaustritte, die Fusion zu immer größeren Gemeinden, die fehlenden Pastoren, die viel zu großen und zu teuren Gebäude, die Qual des Mangels. Luther nannte das Adiaphora. Das ist doch mal was, um nächste Woche zu Hause Eindruck zu schinden. Diskussion über die kirchlichen Strukturen, Wortmeldung. Also, das sind alles nur Adiaphora. Hä? Man kann das übersetzen als etwas, das nicht den Unterschied zwischen lebendig und tot ausmacht. Klar, Gemeinden könnten im elegantesten Gemeindehaus und in der ehrwürdigen Kathedrale tot sein, trotz Bachchor oder Worshipband. Und Gemeinden könnten im hintersten Loch zusammenkommen und ihr dünner Lobgesang bringt den Himmel zum Vibrieren. Deshalb Adiaphora, das Nicht-Entscheidende, zugleich das, was man haben oder nicht haben kann, das man jederzeit ändern kann, wenn es seinen Zweck nicht mehr erfüllt. Und was ist der Zweck? Das ist der einzige Zweck, der Versammlung und dem Zeugnis der Gemeinde zu dienen. Nichts anderes. Es sind die Klamotten des Evangeliums, aber nicht das Evangelium. Unsere Liturgie ist ehrwürdig, aber niemand versteht sie und kaum jemand mag sie. Dann ändert sie. Mutig, respektvoll, fantasievoll, liebevoll. Ihr habt keinen Pfarrer mehr? Dann macht es selbst. Holt euch Hilfe und kommt zusammen. Schlagt die Bibel auf, betet das Gebet des Herrn und trinkt Kaffee zusammen. Aber lasst euch um Gottes Willen, nicht einfach abschaffen, als sei die Pfarrstelle der rechtfertigende Grund, warum es eine Gemeinde geben darf. Eure Kirche ist beim Gebäudebedarfsplan durchgefallen? Okay, traurig. Dann geht halt zu den ökumenischen Nachbarn oder fragt mal, ob ihr nicht im Autohaus, in der Schulaula oder im Sommer auf der Wiese feiern könnt. Oder trefft euch in kleinen Gruppen in den Wohnungen und Häusern. Das sind die Dinge, die man regeln muss, aber es sind nicht die Dinge, die über das Glück der Gemeinde entscheiden. Jesus und sein Evangelium sind nicht darauf angewiesen. Deal? Deal. Seht ihr, hat doch Spaß gemacht. Die Theologie.
Wenn wir das Aufblühen von Kirchengemeinden wirklich verstehen wollen, dann reichen weder Weihrauch noch Excel-Tabellen allein. Darum lassen wir Theologie und Empirie miteinander tanzen. Aus unserem theologischen Modell haben wir einen Fragebogen entwickelt. Nicht als kirchliches Sudoku, sondern als Instrument, das zeigt, wo Leben wächst, wie es wächst und wo es gerade klemmt. Der Weg dahin war, sagen wir, ein Aha. Wir haben mit KI-Chatbots Menschen nach ihrem Bild einer blühenden Gemeinde befragt, in Expertenrunden um jedes Wort gerungen. Ja, TheologInnen können über Adjektive länger diskutieren als andere über Bauprojekte. Wir haben Testbefragungen gemacht, Missverständnisse gejagt und dann eine erste Piloterhebung gestartet. Unser wichtigster Partner, das Harvard Human Flourishing Program. Gemeinsam fragen wir, was lässt Gemeinden in unterschiedlichen Kulturen aufblühen? Im Ergebnis kein eindimensionales läuft oder läuft nicht, sondern ein mehrschichtiges Bild, eher MRT als Selfie. Das zum Beispiel die Großstadtgemeinde, die sonntags aus allen Nähten platzt. Neben dem Gottesdienst am Sonntag ist von Hauskreisen über Krabbelgruppen und Nachbarschaftscafé alles geboten. Ihre Stärke liegt im Sich-Kümmern, im Ärmel-Hochkrempeln, im offenes Ohrlein. Der MRT-Blick zeigt aber auch, die 30- bis 50-Jährigen sind deutlich unzufriedener als die anderen. Warum? Vielleicht, weil sie zwischen Kindergruppe und Seniorenkreis Dienstleister, aber nie Empfänger sind. Weil Alltag und Gemeindeleben kaum unter einen Hut zu bringen sind, weil sie in der Gemeinschaft wenig verwurzelt sind. Ein anderes Beispiel. Die Kleinstadtgemeinde, die nach außen vielleicht, naja, ziemlich normal erscheint. An guten Sonntagen ist nur jede dritte Reihe besetzt, nur selten mischen sich neue Gesichter unter die kleine Gruppe der üblichen Verdächtigen. Etwas Neues hat schon lang niemand mehr ausprobiert. Aber Strukturen funktionieren, Ehrenamtliche sind engagiert, Menschen wachsen im Glauben, begegnen Jesus Christus. Besonders im Abendmahl erleben sie Gemeinschaft. Und sicher, Beziehungen können enger sein, der Kaffee stärker, geistlicher Austausch regelmäßiger und so ganz zufrieden mit der derzeitigen Situation sind die wenigsten. Aus vielen MRT-Bildern ergeben sich erste Muster. In unserer ersten Befragungsrunde haben Kirchengemeinden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz teilgenommen. Das ist noch kein Dachurteil, aber schon genug, um erste Muster zu sehen. Und die sind wohltuend realistisch. 5 solche Muster will ich euch zeigen. Erstens, die aufblühende Gemeinde. Es gibt sie nicht. Keine erreicht überall 100%. Kirche ist kein Hochglanzprospekt. Vollkommenheit bleibt, auch in der Kirche, Gottes Spezialgebiet. Was wir stattdessen sehen, Profile. Gemeinden blühen unterschiedlich, je nach Kontext und Schwerpunkt. Zweitens, besonders spannend, an Orten, an denen Kinder noch nie von diesem Jesus gehört haben, und der christliche Glaube längst eine Position der Minderheit ist. Und dort, wo Menschen jeden Cent umdrehen müssen, um irgendwie über die Runden zu kommen, genau dort finden wir häufiger Gemeinden, die sich über die Maßen um das Wohl der Menschen in ihrem Kontext bemühen. Das sind die Ärmel-Hochkrempel-Suppenküchen-Integrationskurs-Gemeinden. Heißt, wo es rauer ist, ist bei manchen der Blick nach außen wacher. Nächstenliebe als Überlebensmodus. Drittens, bei den Befragten gilt, Hochreligiöse erleben ein höheres Wohlbefinden, mehr Glück, mehr Sinn, bessere Beziehungen, teilweise sogar bessere körperliche Gesundheit. Heißt, wer regelmäßig Gottesdienst feiert, ist glücklicher. Wer häufig betet, ist glücklicher. Wer einen starken Gottesglauben hat, ist glücklicher. Wer Gott im Alltag erlebt, ist glücklicher und wer viel über den Glauben nachdenkt, ist glücklicher. Übrigens, das haben nicht nur wir entdeckt. Viele andere Studien bestätigen es, quer durch Kulturen und Konfessionen. Viertens, in Gemeinden, denen es eher gut geht, finden wir auch mehr Menschen mit hohem allgemeinen Wohlbefinden. Das heißt, es deutet sich eine Wechselwirkung an. Gesunde Gemeinschaft nährt Menschen und aufblühende Menschen nähren Gemeinschaft. Kirche ist kein Soloprojekt. Und fünftens, für alle, die Größe für den Gamechanger schlechthin halten, in unserer Stichprobe zeigen sich blühende Gemeinden jeder Größe, kleine und große. Mitgliederzahlen sind nicht der Zauberstab. Aufblühen ist kein Privileg der Großen. Das ist erst der Anfang und sicher noch nicht die Big Five der glücklichen Gemeinden. Aber schon jetzt zeigt sich, Aufblühen ist nicht Magie, sondern Muster. Und genau deshalb lohnt es sich, hinzuschauen, zu messen, zu lernen, damit Leitung nicht nur verwaltet, was war, sondern den Boden bereitet, auf dem Gott neues Leben wachsen lässt.
Am Ende saßen sie in einem Boot. Menschen, die Jesus zu sich gerufen hatte, Menschen, die er zusammenbrachte. Selbst wären sie niemals auf die Idee gekommen, Freunde zu werden. Jesus kriegt das hin. Der linke Sozialromantiker, der knallharte Finanzhai, die Frau mit schwieriger Vergangenheit. Sie sitzen jetzt in einem Boot. Und Jesus hält sie zusammen. Sind sie glücklich? Nicht immer, aber immer öfter. Jesus berührt sie innerlich. Er gibt ihrem Leben Richtung. Er heilt sie von tief sitzenden Verletzungen. Er lehrt sie, barmherzig zu sein. Vor allem ist er mit ihnen barmherzig. Ja, sie sind glücklich, auch wenn es manchmal hart ist. Sie würden nichts eintauschen dagegen. Jesus ist ihr Schicksal. Immer wieder spüren sie, dass sie nicht annähernd so etwas wie Heiliger aus eigener Kraft sind. Sie spüren es im Miteinander, auch im eigenen Herzen. Hielte Jesus das nicht aus, hielte er sie nicht zusammen, es würde alles mit einem Mal zerbrechen. Das ist Gemeinde. Wir sitzen in einem Boot, weil Jesus uns zusammenrief und zusammenrief. Nur das eint uns. Ansonsten, wow, sind wir ein bunter Haufen. Wer nur Gleichgesinnte und ähnlich Gestimmte sucht, wird enttäuscht werden. Wie Bonhoeffer es sagte, wer seinen Traum von der harmonischen Gemeinde mehr liebt als die real existierenden Schwestern und Brüder, der zerstört die Gemeinde. Am Ende sitzen sie alle in einem Boot. Und es ist keine gemütliche Kahnfahrt im Sonnenuntergang. Es stürmt. Es ist laut. Es ist saugefährlich. Sie wissen nicht, ob sie heute Abend heil nach Hause kommen. Das Boot tanzt auf den Wellen und auch den erfahrenen Seeleuten wird Angst und Bange. Jetzt geben sie alles dafür, nicht in diesem Boot sitzen zu müssen. Jetzt ist es vorbei mit den hochfahrenden Plänen. Jetzt denken sie nur noch, es fehlt nicht viel, dann ist es aus mit unserer Gemeinde. Dem Sturm sind wir nicht gewachsen. Der fegt uns weg wie nix. Mit Jesus unterwegs zu sein, ist kein Versprechen auf mildes Wetter und sanfte Brisen. Es kann stürmisch werden, wie es gerade für den christlichen Glauben im Land stürmisch wird. Und das Schlimmste ist, Jesus pennt. Jesus enttäuscht sie. Jesus greift nicht ein. Er lässt die Angst zu. Er lässt den Sturm toben. Er zaubert sie nicht aus der Gefahr heraus. Das ist ja eigentlich das Problem in der Krise der Kirche. Haben wir uns geirrt mit Jesus? War es alles nur ein Traum? Haben die Spötter und Zweifler recht? Oder sind wir Gott auf einmal völlig egal? Sie wecken Jesus, robust. Sie brüllen ihn an. Du pennst, Jesus? Echt jetzt? Du hast uns in diese Lage gebracht. Und jetzt lässt du uns im Stich? Lässt all das Mühen und Arbeiten für unsere Gemeinde einfach vor die Wand fahren? Lässt uns Niederlage an Niederlage reihen? Ernsthaft? Der Sturm ist Anfechtung. Es geht ja für die, die alles auf Jesus gesetzt haben, um alles. Um alles. Jesus aber muss erst einmal richtig wach werden. Wir dürfen uns ruhig ein gepflegtes Gähnen des Gottessohnes vorstellen. Aber dann tritt er an die Reling. Und das ist großes Kino. Er sagt zu dem Sturm, Klappe halten. Und aus ist es. Das ist, als ob man einem aufsässigen Schüler zuruft, setz dich hin und bleib sitzen. Und er setzt sich, guckt betreten und bleibt sitzen. Jesus sagt zum Sturm, hinsetzen. Und der Sturm setzt sich, guckt betreten und bleibt sitzen. Man sollte meinen, die Freunde machen jetzt High Five mit Jesus. Jo ey, Alter, gut gemacht, danke. Aber genau das passiert nicht. Hatten sich die Freunde vorher gefürchtet, so fürchten sie sich jetzt umso mehr. Sie kriegen einen echten Gottesschrecken. Wer ist das denn, fragen sie, als hätten sie Jesus bisher noch gar nicht richtig gekannt. Was war der Sturm im Vergleich zu dem, der ihm mit einem Wort Einhalt gebot? Und Jesus? Jetzt redet er. Bisher hat er nur gepennt und gehandelt, jetzt spricht er. Und er spricht herausfordernd. Er sagt seinen Freunden, dass ihre Furcht nichts als Misstrauen war. Und dass dieses Misstrauen unnötig war. Sie hätten nicht in Panik verfallen müssen, nicht mit Jesus im Boot. Sie hätten mit Jesus im Boot schlafen können. Geborgen. Sicher. Auch im Unwetter. Sie sollen daraus lernen. Für den nächsten Sturm. Wir sind Gemeinde mit Jesus unterwegs, bei gutem Wetter und im Sturm. Gerade wohl mehr im Sturm. Nicht immer verstehen wir. Manchmal scheinen wir uns abzuplagen und ihm in den Ohren zu liegen und nichts passiert. Und dann wieder reicht ein Wort und alles wird still. Alles wird gut. Wir sind mit Jesus unterwegs. Macht Glaube glücklich? Ich meine ja. Nichts wollte ich eintauschen gegen dieses Leben mit Jesus und seinen Leuten. Nichts. Auf manchen Sturm könnten wir wohl gut verzichten. Das Boot sieht ziemlich angeschlagen aus. Aber Jesus ist im Boot. Jesus ist da. Und auch in den Momenten, in denen es seine Leute nicht spüren, hat er alles im Blick, alles unter Kontrolle. Und wenn es soweit ist, dann steht er da, spricht nur ein Wort. Und der Sturm muss schweigen. Das Boot geht nicht kaputt. Die Menschen in diesem Boot gehen nicht verloren. Er ist ja da. Sie bleiben bei ihm und beieinander. Nach diesem Erlebnis umso mehr. Es kann uns viel genommen werden als verwöhnter Christenheit. Das, liebe Willow-Freunde, nicht. Jesus nicht. Der mitten unter uns ist, der uns rief, der uns zusammenführte, der uns aussendet, der uns Stürme nicht erspart, der uns aber auch nicht absaufen lässt, der am Ende ein Wort sprechen wird. Und wir werden sagen, gelobt sei Jesus, der alles, alles neu macht. Bis dahin sitzen wir in einem Boot, miteinander und mit ihm, machen weiter, suchen Wege, tun Neues, mutig. Gewinnen und verlieren, gehen durch Sturm und Stille, miteinander und mit ihm. Mehr Glück gibt es nicht auf Erden.